Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie.
Er ist ein schwäbisches Urgestein, zugleich aber ein Mann von Welt, pietistisch geprägt und mit einem großen Herzen für die weltweite Christenheit. Die Rede ist von Rolf Schäffbuch, Pfarrer und Prälat im Ruhestand. In diesem und zwei weiteren Lesezeichen kommt er selbst zu Wort. Herzlich willkommen, am Mikrofon begleitet Sie Kai-Uwe Wojcak. Für eine Autobiografie wäre das Taschenbuch aus dem Hensler Verlag ein bisschen dünn ausgefallen. Aber ein Buch über sich selbst wollte Rolf Schäffbuch auch gar nicht schreiben, sondern ein Buch darüber, wie Gott an bestimmten Stellen in seinem Leben eingegriffen und seinen Lebensweg neu ausgerichtet hat. Geboren wurde Rolf Schäffbuch 1931 in dem kleinen Städtchen Calw im Schwarzwald. Er entstammt der pietistischen Familie Kullen, zu deren Nachfahren zum Beispiel auch der ehemalige Pfarrer der Stuttgarter Stiftskirche Konrad Eisler gehört, sowie der längst verstorbene Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Das sei an dieser Stelle erwähnt, damit Sie, verehrte Hörer, nicht herumrätseln müssen, warum Rolf Schäffbuch im Rückblick auf seine Jugendzeit diese bekannten Familiennamen mehrmals erwähnt. Hören Sie jetzt also einen ersten Abschnitt aus dem Buch von Rolf Schäffbuch, »Das habe ich mit Gott erlebt«.
Vitalität habe ich bei meiner Großmutter Johanna Busch kennengelernt. Sie stammte aus dem Hülbener Schulhaus Kullen. In ihm hat durch zwei Jahrhunderte hindurch jeweils der Sohn den Vater abgelöst, als Schulmeister und als Leiter der pietistischen Stunde. Die Großmutter hat lebenslang das Schwäbische nicht verlernt, doch auch in Elberfeld und in Frankfurt, wo sie als Ehefrau von Pfarrer Dr. Wilhelm Busch wirkte, war sie gesuchte Seelsorgerin von einfachen Gemeindegliedern ebenso wie von Künstlern und von Exzellenzen. Die Großmutter war eine Meisterin im Briefeschreiben. Sie konnte ihre ganze Liebe, auch ihr ganzes Erleben in Worte packen. Als grasgrüne Enkel lächelten wir dann und wann, wenn wir in den Briefen der Großmutter Rechtschreibfehler entdeckten. Aber als Studenten mussten wir staunen, als wir unter dem Nachlass der Großmutter einen Briefwechsel mit hochgeachteten Theologieprofessoren fanden. Sie hatte die Verantwortung empfunden, den Lehrern der Kirche die Frage zu stellen, bezeugt ihr denn auch den auferstandenen Jesus? Und ihre kritische Anfrage hatte sogar Gehör gefunden. Wir 40 Enkel haben unsere Großmutter als ältere Frau kennengelernt, aber welche Schönheit! Die zarte und doch so voll Lebenskraft sprudelnde Johanna Kullen gewesen sein muss, als der junge Kandidat der Theologie Dr. Wilhelm Busch um sie war. Unsere Großmutter! Sie lebte als Witwe auf der Schwäbischen Alb. Sie bewohnte dort die sogenannte Villa, die sich einst ein Kunstmaler, der unverheiratet geblieben war, gebaut hatte. Außer dem Atelier gab es eigentlich nur Miniräume in diesem Haus. Die Küche hatte nur U-Boot-Format. Trotzdem durften alle 8 Familien ihrer Kinder in Sommerferien zur Großmutter kommen. Oft mehrere zugleich, man aß unter den weit ausladenden Buchen im Garten. Wo wir allerdings spielten, wenn es einmal regnete, ist mir heute nicht mehr klar. Es bleibt nur der Gesamteindruck eines riesengroßen Festes, wie wenn ein König seinem Sohn Hochzeit macht. Wir Enkel haben die Liebe der Großmutter sehr materialistisch registriert. Wann auch immer man zum Frühstück kam, fand man auf seinem Platz die eigene Lieblingsmarmelade vor. Die Großmutter kannte auch die ausgefallensten Geschmacksrichtungen bis hin zu Quittengelee und schwarze Johannisbeermarmelade. Sie hatte schon im vorausgehenden Sommer und Herbst beim Einkochen an all ihre Enkel gedacht. Geld war nie etwas, was sie faszinierte. Angesichts der vielen unglücklichen, reichen Frankfurter Familien konnte sie in ihrem Pfarrhaus in Frankfurt beten, »Lieber Heiland, hilf doch, dass keine meiner 5 Töchter einen reichen Mann bekommt.« Und dies Gebet ist von Gott herrlich erhört worden. Und trotzdem hatten wir keinen einzigen Tag in unserer Kindheit den Eindruck, dass wir arm dran sein könnten. Der so früh verstorbene Großvater hatte auf seinem Sterbebett für die ganze Familie die Parole ausgegeben, die unsere Großmutter überzeugend gelebt hat: den Kindern eine fröhliche Heimat erhalten. Als in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs Hülpen eine Nacht lang von schwerer amerikanischer Artillerie beschossen wurde, da war sie im ganzen Dorf vermutlich die Einzige, die in königlicher Gelassenheit nicht im Keller Deckung suchte. Am frühen Morgen kamen amerikanische Soldaten ins Dorf. Sie trieben die Bewohner aus den Häusern. Als Einzige durfte unsere Großmutter bleiben, denn sie hatte die müden Krieger mit einer großen Kanne dampfendem Malzkaffee empfangen, ebenso wie sie selbstverständlich alle Besucher ihres Hauses bewirtete. Bis heute ist mir unsere Großmutter der Inbegriff der Natürlichkeit. Mit dem »Du darfst das nicht« ging sie sparsam um. Sie wollte uns doch Jesus lieb machen. Darum hatte sie Sorge, wir könnten über irgendeinem zu raschen Verbot in Zwischendingen den Eindruck bekommen, Jesus sei einer mehr von denen, die Strafzettel und Verwarnungen erteilen. Dabei ist doch er der, der Verunglückten beisteht. Wohl jeder unter uns Enkel und der ganzen übrigen großen Verwandtschaft begriff, hier bei der Großmutter Busch ist Vitalität. Da ist Leben, wie es vor Gott sein soll, nämlich Leben voll Ausstrahlung, voll Ordnung, voll Freude, voll helfender Liebe. Trotzdem hätte keines gewagt, dieses Leben nun einfach nur zu kopieren, denn das Geheimnis dieses Lebens lag tiefer. Als ganz kleine Enkel, wenn wir bei der Oma im Zimmer nächtigen durften, bekamen wir es mit, wie sie in der Zeit des sommerlichen Hochbetriebs in aller Frühe den Wecker rasseln ließ, um eine volle Stunde Zeit zu haben für Gottes Wort und für das Gespräch mit Jesus. Sie las die Bibel begierig wie den lang erwarteten Brief des Vaters. Sie konnte mit Jesus in bräutlicher Liebe sprechen. Als sie 1954 in Frankfurt beerdigt wurde, sagte ihr Sohn Wilhelm Busch aus Essen: Sie gab uns ein geistliches Erbe mit. Sie rechnete felsenfest mit der Wirklichkeit Gottes und mit der Bedeutung des Wortes Gottes als eines Briefes Gottes an uns. Die Bibel war für sie niemals Diskussionsgegenstand. Sie hat nie rational gefragt, was ist wahr, sondern sie hat existenziell gefragt, was ist wirklich. Als Student sagte ich einmal, so bezeugt es der Sohn Wilhelm Busch, ich sehe nicht recht ein, warum Gott seinen Sohn sterben lassen musste. Ganz erzürnt erwiderte sie: Ist er dir nicht mehr der, der alle deine Sünde vergibt und alle deine Gebrechen heilt? Eine große Waffe im geistlichen Kampf um ihre Familie war die Freude. Fröhliches Christsein ist faszinierend, besonders für junge Menschen. Man muss wissen, was wirklich schlimm und was weniger schlimm ist. An einem regnerischen Feientag und Landregen auf der Schwäbischen Alb kann nervtötend sein. Da hatten einige Enkel das wertvolle grüne Sofa der Großmutter zur Gärtnerei erklärt und mit einer großen Gießkanne bewässert. Als der Vater der Kinder dazukam, traf ihn fast der Schlag. Aber die Großmutter sagte nur: Das ist doch alles keine Sünde und keine Schande. Für ihre Beurteilung war nur tragisch, was Gott traurig macht. Alles andere war zweitrangig, selbst ein aufgeweichtes Erbsofa. Es gibt auf der ganzen Welt keinen größeren Adel, als wenn man auf der Seite Jesu stehen kann. Ich erinnere mich noch an den denkwürdigen Tag, als sich die drei Busch-Onkel alle im Haus ihrer Mutter trafen. Wilhelm Busch hatte ein Reichsredeverbot bekommen. Johannes kam aus der Haft der geheimen Staatspolizei. Und Friedrich war nach einer Bibelwoche aus Danzig ausgewiesen worden. Jede andere Mutter hätte sich wohl geschämt, dass ihre Söhne mit der Polizei in Konflikt geraten waren. Aber Großmutter Busch sagte immer wieder im Hochgefühl großer, überzeugender Freude den Satz: Wie stolz bin ich, dass alle meine Söhne für den Heiland leiden. Allerdings war es nicht so, dass Großmutter Busch sich nicht auch als rechte Mutter sorgte. Laden sich denn meine Söhne und Schwiegersöhne nicht zu viele Lasten auf, sowohl im Beruf als auch beim Bekennen der Wahrheit im Hitlerstaat? Menschlich lag es ihr nahe, aus Fürsorge zu bremsen. Aber sie gab dann an Töchter und Schwiegertöchter die Parole aus: Nie bremsen, nur pflegen. Wenn sie uns Enkeln in ihrer sprühenden Anschaulichkeit biblische Geschichten erzählte, dann erlebten wir mit dem Hirtenjungen David das Glück, die Gegenwart des lebendigen Gottes zu erfahren. Und wir erschauderten mit dem verstoßenen Saul darüber, dass Gott schweigen kann. Unsere Großmutter mühte sich bewusst um ein Leben in der Freude. Sie arbeitete gezielt gegen die billigen, vergänglichen Freuden der Welt. Noch in meiner Studienzeit wäre es für mich ein größeres Opfer gewesen, auf das sonntägliche Mitblasen im heimatlichen Posaunenchor zu verzichten, als ein Studentenfest in Tübingen dran zu geben. Unsere Großmutter hatte uns gelehrt, die Mitarbeit in der Kirchengemeinde als etwas Herrliches zu begreifen. Welche Feste konnte sie aus dem Schulferienbeginn, aus dem damals einzigen Eisessen im Sommer, aus dem großen Backfest im dörflichen Backhaus machen? An Sommerabenden versammelte sich die ganze Sippe im alten Schulhaus Hülpens. Wenn dann bei den Männern das Gespräch auf die Politik kam und die Lage etwas gespannt zu werden drohte, rief die Großmutter: Erzähl doch von den Siegen Jesu! Dieser Ruf bewirkte, dass wir Büblein aufmerkten, dass die Frauen ihr Strickzeug zusammenpackten und nur noch lauschten, wenn Onkel Albrecht Eisler berichtete, wie es ihm gelungen war, einem französischen Kriegsgefangenen in seiner hoffnungslosen Lage beizustehen, oder wenn Onkel Eugen Stöffler vom Ergehen der Evangelischen in Spanien erzählte und Onkel Hannes Busch davon, wie ein junger Mann aus Zweifeln schließlich zum Glauben an Jesus gefunden hatte. An solchen Abenden begriffen wir etwas von der Weite des Königreichs Jesu und auch von der Wahrheit des Bibelworts: Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Großmutter Busch ging auch im bittersten Todesleiden bewusster Herrlichkeit Gottes entgegen, die erst noch kommt. Als sie vom Gesichtskrebs versehrt kaum mehr reden konnte, bezeugte sie es einer unserer Cousinen flüsternd: Ich wandre meine Straßen, die zu der Heimat führt, wo mich ohn alle Maßen mein Vater trösten wird.
Ein glaubwürdiger Christ zu sein, das bedeutet auch, sein Fähnlein nicht nach dem Wind zu drehen. In der Hitlerzeit konnte es allerdings äußerst gefährlich sein, sich der herrschenden Meinung zu widersetzen. Rolf Schäffbuch erzählt nun gleich, wie es seinem Vater Dr. Adolf Schäffbuch in den 30er Jahren ergangen ist. Rolf selbst hat schon als kleiner Junge gelernt, es der Wetterfahne nicht gleich zu tun.
Als ich gerade 4 Jahre alt war, wurde ich von einer etwas älteren Nachbarstochter zur Sonntagsschule mitgenommen. Stadtmissionar Fritz Vogelgesang in Stuttgart, ein genialer Meister des missionarischen Gemeindeaufbaus, versammelte Hunderte von Kindern dazu, bewusst nicht in kirchlichen Räumen, sondern bewusst in einem neutralen Saal. Denn auch kirchlich ungebundene Eltern sollten die Schwellenangst im Blick auf ihre Kinder genommen werden. Eines Sonntags gab Herr Vogelgesang als Wettbewerbsaufgabe mit, bis zum nächsten Mal eine Wetterfahne zu zeichnen und mit großen Buchstaben drunter zu schreiben: Ich will keine Wetterfahne sein. Vielleicht hat mich das mehr geprägt als manches geistreiche Gedankengebäude. Aber wie das konkret aussehen kann, nicht als Wetterfahne sich nach jedem Lüftlein des Zeitgeistes zu drehen, das habe ich schon in Kindertagen bei meinen Eltern erlebt. Im Dezember 1932, also wenige Wochen vor Hitlers Machtergreifung, hatte der Vater in einer amerikanischen Zeitschrift eine Stellungnahme veröffentlicht unter der Überschrift »Warum ich Hitler ablehne«. In dem Beitrag ging es neben politischen und wirtschaftlichen Fragen hauptsächlich um die geistliche Erkenntnis: Hinter der ganzen Begeisterung für Hitler steht das alte menschliche Sehnen nach Selbsterlösung und nach einem Messias, der aus Steinen Brot macht. Armes Volk. Das nahm Vater nie zurück. Er ließ sich auch nie zum Eintritt in die Partei oder in eine der NS-Gliederungen bewegen. Die anstehende Berufung ins Beamtenverhältnis wurde gestoppt. Es folgten Strafversetzungen, Gehaltsrückstufungen. Gauleiter Murr persönlich forderte die Entlassung des Vaters aus dem Staatsdienst. Eigentlich war es ein Wunder, dass der Vater nicht ins Konzentrationslager kam. 1936, einberufen zu einem NS-Schulungslager für Lehrer nach Reutlingen, meldete er sich am dritten Tag zu Wort und erklärte: Es ist unter meiner Würde, auf all die vielen Widersprüche einzugehen. Ich möchte nur die Versicherung abgeben, dass es auch heute noch Menschen gibt, die bereit sind, ihre Freiheit und Stellung zu opfern, weil es ihnen lieber ist, Ehre bei Gott zu haben, als Ehre bei den Menschen. Im März 1938 leitete Vater die württembergische Laiendelegation, die nach der widerrechtlichen Verbringung von Pfarrer Martin Niemöller ins Konzentrationslager in Berliner Ministerien dagegen protestierte. Am Morgen des 10. November 1938, also nach der Verwüstung jüdischer Gotteshäuser und Geschäfte, sagte er als Lehrer an der Höheren Handelsschule für Mädchen vor versammelter Klasse: Was heute Nacht geschehen ist, war Unrecht. Bei einem von der politischen Polizei abgefangenen Brief riet Vater dem evangelischen Gemeindeblatt in Württemberg, lieber das Erscheinen einzustellen, als befürwortende Artikel für die NSDAP aufzunehmen. Die Mutter, die konsequent das Widerstehen ihres Mannes mittrug, weigerte sich, das Mutterkreuz vom NS-Staat anzunehmen. Erst 1946 wurde Vater nach Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft in das baden-württembergische Kultusministerium berufen. Von dort aus gestaltete er den Wiederaufbau und den Ausbau des Berufs- und Fachschulwesens. Daneben war er in Stuttgarter Gemeinderat und in den württembergischen Landtag gewählt worden. Es war der Wunsch unseres Vaters, dass ich seine Beerdigung halten sollte, denn im Sommer 1963 war durch eine schwere Krebserkrankung ganz plötzlich aus seinem intensiven Wirken herausgerissen worden. Am Krankenbett diktierte er mir, was ihm im Leben wichtig gewesen war. Er hat seinen Widerstand und auch seinen Einsatz gerade im staatlichen Bereich als einen Auftrag von Jesus verstanden, nicht von Menschen. Leitwort war ihm sein Konfirmationsspruch: Du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Mitten in all den entehrenden Bedrängnissen des Hitlerstaates konnte er sagen: Jesus hat mich zu einem freien Menschen gemacht. Um mich herum sind so viele Kriecher. Von der Herausforderung, als Christ das Schulwesen, das freiheitliche Staatswesen der Nachkriegszeit mitgestalten zu können, war Vater geradezu fasziniert. Er konnte seinen Kindern sagen: Es ist ja schon recht, wenn ein paar von euch Pfarrer werden. Aber es braucht doch auch ganz normale Christen, die bereit sind, die uns von Gott anvertraute Welt mitzugestalten. Bis ins Sterben hinein war das seine große Sorge. Ob denn die uns nach der Hitler-Diktatur noch einmal geschenkte Periode der Freiheit recht genützt würde, auch zur Weitergabe des Evangeliums, gerade auch durch Laien. Darum lud er bei seinen Schulleitertagungen jeden Morgen zu einer ökumenischen Andacht ein, die er selbst hielt. Er wollte keine Wetterfahne sein. Er wollte am Kompass Jesus ausgerichtet sein. Und er wollte andere dazu einladen, sich an diesem Kompass auszurichten. Denn, so sagte er, ohne diese Ausrichtung fallen doch die Menschen allen Irrtümern anheim. Aber er ließ sich auch nicht gefangen nehmen von der Faszination der Verantwortung für die Gesellschaft. Darum hatte er auf seinen Ministerialschreibtisch im Neuen Schloss die Spruchkarte gestellt, die ich ihm auf seinen Wunsch hin in großer Frakturschrift geschrieben hatte: Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Dass Jesus auch schöpfungsgemäße Prägungen von Menschen in seinen Dienst stellen kann, nahm unser Vater ernst. Als einmal daran herumgemäkelt wurde, dass der Gründer der württembergischen Bekenntnisgruppe doch ein arg starrer Mensch sei, da sagte mir der Vater: Im Dritten Reich haben nur Menschen, die auch etwas starrköpfig sind, sich nicht vom Zeitgeist mitreißen lassen. Dazu gehörte auch dieser Mann. In der Familie haben wir Vaters Durchsetzungswillen nur erlebt, wenn er für uns etwas Gutes tun wollte. Nur einmal hat er im eigenen Interesse seinen Kopf durchgesetzt. Damals, als der junge Volkswirtschaftsstudent in Frankfurt, aus Weilheim-Tick in Württemberg stammend, um die fast 3 Jahre ältere Pfarrerstochter Maria Busch warb. Sie ließ ihn 2 Jahre lang warten. Aber er wies ihr aus dem Statistischen Jahrbuch und aus sonstigen Büchern nach, dass normalerweise gerade solche Ehen besonders haltbar seien, bei denen die Ehefrau älter ist als der Mann. Die Mutter spürte die sich darin verbergende große Liebe und sagte schließlich ja. Die Ehe war nicht ohne Spannungen. Aber Vater konnte nicht ohne seine Frau sein. Ihre Nähe beflügelte ihn. Und die Mutter, die nach dem frühen Sterben ihres Mannes, dessen mit Rotstift und Randbemerkungen intensiv durchgearbeitete Bibel benutzte, schrieb auf eine Umschlagseite den Vers von Gerock: Gehst du mir von hinnen, so habe ich gelebt, kann fröhlich nimmermehr werden. Vielleicht war Mutter noch mehr als Vater eine Kämpferin. Bei meiner Einschulung in die Grundschule war sie plötzlich nicht mehr an meiner Seite. Sie hatte sich weggeschlichen, um bei der Flaggenhissung und dem Lied »Die Fahne hoch« nicht Hand zum Hitlergruß erheben zu müssen. Als sie nachher wieder da war und meine kleine Hand in ihre feine Hand nahm, sagte sie nur wie erklärend, dass wir nie vor ihnen beugen, Herz und Knie, auch nur zum Schein, sondern fest als deine Zeugen dastehen, wenn auch ganz allein. Wie stolz waren wir auf unsere Mutter, als beim ersten schweren Fliegerangriff auf Stuttgart mitten ins Krachen und Bersten der Luftschutzwart rief: Frau Schäffbuch, beten Sie mit uns! Mit Klugheit, aber auch mutig wie eine Löwin, trat sie für ihre Kinder ein, wenn ihnen in der Schule Ungerechtigkeit widerfahren war. Ein Leben lang hatte unsere Mutter alle Bitten um Übernahme von Aufgaben in der Kirchengemeinde abgelehnt. Sie wollte ganz für ihren Mann da sein und für ihre Kinder. Und darüber hinaus wurde unsere Wohnung eine Anlaufstelle für einsame, angeschlagene, für schwermütige Menschen. Die Mutter redete nicht lange über so etwas wie diakonische Dimension des Christseins. Sie praktizierte das. Als Witwe zog sie dann nach Hülden ins alte Schulhaus, in das Haus der Voreltern. Sie wurde dort eine geistliche Mutter für die Stunde und für die Kirchengemeinde. Und für die Enkelin der wachsenden Kinderfamilie wurde Hülben so etwas wie der Vorgeschmack des Himmels. Darin sah sie lebenslang ihre Aufgabe, wie Mose mit Aaron und Hur betend vor Gott einzutreten für das Volk Gottes, für das ringende Volk Gottes.
Im Jahr 1938 dürfte es fast unmöglich gewesen sein, mit einem gewöhnlichen Volksempfänger eine christliche Radiosendung zu empfangen, die diesen Namen auch verdient. Nicht so bei Familie Schäffbuch. Qualitätsbewusst hatte Vater Schäffbuch ein ordentliches Radio gekauft, mit dem man auch Sendungen aus der nicht allzu weit entfernten Schweiz empfangen konnte.
Als wir den riesigen Radiokasten erworben hatten und ein Gottesdienst aus dem Zürchbüro Münster übertragen wurde, fragte meine Mutter: Hörst du den Vorsänger? Sie erklärte mir dann, in reformiert geprägten Gemeinden gibt es oft bewusst keine Orgel. Die Gesangsleitung übernimmt dann der Vorsänger. Er stimmt an, er bestimmt das Tempo des Singens. Er hält die Melodie, wenn die Gemeinde in Gefahr kommt, zu detonieren, also abzusinken. Es wurde mein geheimes Leitbild, ein Vorsänger in der Gemeinde zu sein. Beim Singen halte ich es seitdem mit der Bibel, dass sie laut sängen mit Freuden, lasst Gottes Ruhm weit erschallen. Die Ulmer Gemeindeglieder sagten lächelnd, man kann sogar durch die dicken Münstermauern hören, ob sie im Gottesdienst sind oder nicht. Das Singen hatte eben unser Tageslauf schon zu Hause im Elternhaus bestimmt. Punkt 6.45 Uhr wurden die Fensterflügel in der Mansardenwohnung eines Stuttgarter Schulgebäudes geöffnet. Aus 9 Kehlen erklang der Morgenchoral. Wer zu spät kam, fing einen durchdringenden Blick der Mutter auf. Sonst konnte sie auch so gütig, so ermutigend blicken. Sie hatte schon zuvor die Gesangbücher für jedes der 6 Kinder und für die Hausgäste aufgeschlagen. Es war eine Auszeichnung, am Klavier den Morgengesang begleiten zu dürfen. So weit mindestens sollte der Klavierunterricht bei uns Kindern führen, dass wir jede Choralmelodie frei und aus dem Stand harmonisieren könnten. Dieser Morgenchoral war sogar mitten in der Hitlerzeit unsere Straßenmission. Jahrzehnte später sprach mich eine Schorndorfer Kirchgängerin darauf an, dies Singen habe sie wieder nach langer Entfremdung näher zur Gemeinde des Jesus gebracht. In der Nachbarschaft in Stuttgart hätte man morgens keinen Wecker gebraucht. Wie manche andere hätte auch sie bei diesem Singen die Fenster weit aufgemacht. Das sei wie ein Gruß aus einer anderen Welt gewesen. Viele der Choräle und geistlichen Lieder kann ich auswendig. Und beim Auswendiglernen half die Mutter nach. Wir mussten nicht lernen, aber es gab Belohnungen. In der hungrigen Nachkriegszeit köstliches Eismilchpulver oder Schokoladenriegel, später 10-Mark-Scheine. Der Choralglaubensschatz der Gemeinde Jesu quer durch die Jahrhunderte hat mich sicher weit mehr geprägt als alle eindrucksvollen theologischen Werke. Das Singen sollen kann ein Vorgeschmack auf das Lob sein, das in Gottes neuer Welt erst richtig erklingen wird. Solch einen Vorgeschmack gaben die großen Ulmer Landesposaunentage. 1946 war ich als 15-jähriger Bläser beim ersten Nachkriegsposaunentag dabei und seitdem alle 2 Jahre. Zum Teil durfte ich diese Posaunentage als Leiter des württembergischen Jugendwerks mitverantworten oder später als Festprediger dabei sein. Es ist ein Vorgeschmack des kommenden Jubels in Gottes neuer Welt, wenn zum Abschluss die 10 Glocken des Ulmer Münsters zusammenläuten. Es geht in ein unvergleichliches Blitzen und Blinken über den Münsterplatz, wenn die Bläser zum Abschlusschoral ihre Instrumente ansetzen. Und dann stimmen Zehntausende singend ein in den großen Choralsatz Johann Sebastian Bachs »Gloria sei dir gesungen« mit Menschen und mit Engelzungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. Wir stehen im Chore der Engel hoch um deinen Thron, des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für.
In diesem Lesezeichen las Rolf Schäffbuch einige Passagen aus seinem Buch »Das habe ich mit Gott erlebt«. Erschienen ist es im Hensler Verlag und kostet 5,50 Euro. Morgen und übermorgen liest Rolf Schäffbuch weitere Abschnitte aus seinem Buch vor und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich Kai-Uwe Wojcak. Ein herzliches Gott befohlen.
Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie.
Er ist ein schwäbisches Urgestein, zugleich aber ein Mann von Welt. Pietistisch geprägt und mit einem großen Herzen für die weltweite Christenheit. Die Rede ist von Rolf Schäffbuch, Pfarrer und Prälat im Ruhestand. Auch in diesem Lesezeichen kommt er selbst zu Wort. Durch die kommende halbe Stunde begleitet sie Kai-Uwe Wortschak. Das wahre Bild meines Lebens wird einmal vor Gott entrollt werden, schreibt Rolf Schäffbuch im Vorwort zu seinem Buch »Das habe ich mit Gott erlebt«. Erwarten Sie also keinen chronologischen Lebenslauf, sondern Berichte von kleinen und großen Erlebnissen, in denen Gottes Wirken sichtbar wurde. In diesem zweiten Lesezeichen mit Rolf Schäffbuch geht es um Wendepunkte in seinem Leben. Manche Christen sind ja der Meinung, dass es solche Wendepunkte nach ihrer Bekehrung nicht mehr geben dürfte. Schließlich seien sie jetzt ja auf dem richtigen Weg. Aber Irrtum. Gott hält auch für seine Kinder noch viele Überraschungen bereit.
Der Glaube war bei mir durch die Eltern und durch die Voreltern vorgebahnt. Durch sie war ich auf den Geschmack gekommen. Aber Glauben kann man nicht erben. Man kann ihn auch nicht selbst machen. Aber man kann glauben wollen. Und dazu war mir Mut gemacht worden. Auch die Heimat in der überaus lebendigen Stuttgarter Johannesgemeinde mit ihren geistlich geprägten Aktivitäten gab Impulse. Die Kirchengemeinderäte, Handwerksmeister, Lehrer, Leute der Wirtschaft, sie waren alle im Dritten Reich unerschütterlich bei der bekennenden Kirche. Die drei Pfarrer ergänzten einander mit ihren Gaben. Neben dem biblisch tief lotenden Kanzelredner war der Seelsorger, neben dem Organisator der Freund der ehrenamtlichen Mitarbeiter. In der Johannesgemeinde ging mein Traum in Erfüllung, in der Gemeinde mitarbeiten zu dürfen. Als Tuba-Bläser und Kindergottesdiensthelfer, als Opferzähler und als Jugendkreismitarbeiter, sogar als Hilfsmesner bei den großen Abendmahlsfeiern. Und zu dem allem kam bereichernd die evangelische Jugendarbeit. Jugendwart Gottlieb Schunter hatte bis 1943 noch 7 kleine Burschen zur Jungschar um sich gesammelt, das er nie aufgab. Aber im Reich Jesu zahlt sich Treue aus. Aus den 7 ehemaligen Bürschlein sind heute Leute geworden, die Verantwortung im Werk des Jesus übernommen haben. Im bitterkalten Winter 1945-46 sammelte Jugendpfarrer Kurt Hennig junge Menschen zu einer ersten Jugendevangelisation in der zerstörten Stuttgarter Innenstadt. Das war der Beginn einer überaus blühenden missionarischen Jugendarbeit. Von da an gab es jeden Winter groß angelegte evangelistische Jugendwochen. Evangelisieren kann man nur aus der Praxis lernen, nicht aus Büchern. Unvergesslich sind mir die nächtlichen Plakatklebeaktionen, aber auch die Erfahrungen beim Einladungsgespräch auf dem gemeinsamen Pausenhof von 3 Stuttgarter Gymnasien und auf der Stuttgarter Königstraße. Schon solches Bekennen führt zu Klärungen. Unser Griechisch-Studienrat August Hammer sagte zu mir, als er mich während einer Klassenarbeit beim Abschreiben erwischte: »Schäffbuch, ich meinte immer, Sie wollten Christ sein.« Zwar halte ich Abschreiben in der Schule bis heute für keine Sünde, sondern eher für eine Art Überlebenstraining. Aber für andere ist es befremdlich, wenn sie Spuren von Unehrlichkeit bei denen aufspüren, die zu Christus gehören wollen. Unvergesslich waren in der Jugendarbeit die Schwarzwaldwanderung, die Fahrradfreizeiten, die Bodenseelager, die Samstagabende in der von jungen Burschen prall gefüllten Baracke. Schweizerische Christen hatten sie für zerstörte deutsche Städte gestiftet. Ich war gern dabei. Ich war gern Glied der jungen Kirche. Ich verstand mich als Mitglied der jungen Gemeinde. Ich wäre auch so gern Pfarrer geworden. Aber meine Schüchternheit und meine armseligen Schulnoten schienen das zu verhindern. Da sorgte Jesus für den ersten wirklichen Wendepunkt in meinem Leben, im Sommer 1949. Das letzte Schuljahr vor dem Abitur lag vor mir wie ein unbezwingbares Bergmassiv. Und dazu war die dringende Anfrage gekommen, die Leitung des Jugendkreises der Johannesgemeinde zu übernehmen. Woche um Woche kamen dort 120 vitale Burschen zusammen. 20 anspruchsvolle Mitarbeiter wollten mitbetreut sein. Nein, weder dies noch jenes konnte ich schaffen, gleich gar nicht beides zusammen. Da wurde der Onkel Johannes Busch, Bundeswart des Westdeutschen Jungmännerbundes, zum rettenden Engel Gottes. Er nahm mich kurzerhand mit auf das Bundeszeltlager nach meiner Zagen im Sauerland. Dort hat es dann hauptsächlich geregnet. Das Spruchband mit der Lagerlosung hing klatschnass zwischen den Stangen am Lagereingang. Aber die Losung hatte es in sich. Sie durchzog alle Bibelarbeiten und Andachten. Welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Nach dem Schlussabendmahl und der sich anschließenden Gebetsgemeinschaft stand es glasklar vor mir. Wenn du wirklich mit diesem einmaligen Herrn rechnest und nicht jetzt wieder alles wie den Landregen an dir abtropfen lässt, dann musst du ihm wirklich auch mehr zutrauen. Auch dies, dass du die Verantwortung des Jugendkreises bewältigst und dass die Durststrecke in der Schule aufhört. Damals war das erste Mal, dass ich wirklich im Vertrauen auf Jesus einen Schritt tat, eine Entscheidung traf. Damals fing ich an, richtig mit ihm zu leben. Und das wurde ein großartiges Jahr. Die Freude am Lernen brach auf, sogar in der Mathematik. Fast jede Jugendkreiszusammenkunft wurde ein Fest. Dass ich einmal mit Schüchternheit zu kämpfen gehabt hätte, vergaß ich fast zu sehr. Meine Freude an Jesus wuchs. Er kann Menschen wie mich persönlich an seine Hand nehmen. Er kann aus einem begeisterten Kirchenmitglied und aus einem einsatzbereiten Jugendmitarbeiter einen Menschen machen, der nicht nur für die Kirche lebt, sondern mit Jesus selbst. Aber es kamen auch Einbrüche in die erste Begeisterung. Es war, wie wenn ein Schiff plötzlich durch einen Schuss vor den Bug gestoppt wird. Etwa als meine Großmutter Busch, sie konnte in ihrer Krebskrankheit nur unter Schmerzen flüstern, als sie mir die gefalteten Hände entgegenreckte und mich mit dieser Geste bat, bete doch mit mir, bete für mich. Aber mir war die Kehle zugeschnürt. Oder als Jugendwart Eugen Fuchslocher während einer der Stuttgarter Jugendwochen mich anrief, du Rolf, im Stuttgarter Osten war gestern Abend eine ganze Gruppe Halbstarker. Wir brauchen dort junge Christen, die sagen können, was ihnen Jesus bedeutet. Aber ich erschrak, weil ich spürte, das kann ich doch gar nicht. Das wäre doch Hochstapelei. Aber war denn nicht auch alle Mitarbeit in Jugendgruppen, in der Kinderkirche, beim Posaunenblasen Hochstapelei? Das trieb mich zum Tiefergraben, zum flehentlichen Gebet, Herr Jesus, ich möchte dir doch echt gehören. Es waren auch andere Menschen, die mein Christsein in Frage stellten, besonders dann in der Studentenzeit. Ich hatte in der kirchlichen Hochschule in Bethel angefangen, aber dann hauptsächlich in Tübingen studiert. Meine Mitstudenten wussten, dass ich liberale Professoren mied. Ich holte mir stattdessen hilfreiche Kost bei den Professoren Michel, Thielicke und Köberle. Dazu hin war ich mit ganzem Herzen aktiv in der Verbindung Fürberg, die von Karl Heim als Tübinger Bibelkreis gegründet worden war. Aber ich war auch immer mit von der Partie, wo ein Studentenstreich ausgeheckt worden war. Es war kein Wunder, dass die Mitstudenten sagten, der Chefbuch tut immer bloß so fromm, aber er hat's faustdick hinter den Ohren, was wir von dem alles wissen. Uns kann er nichts vormachen, als ob er etwas besonders Frommes sei. Dies Gerede verfolgte mich von da an. Es beschwerte mich. Kirchenrat Karl Gutbrot wurde mir dann gerade in dieser Sache zum Seelsorger. Er sagte, lebst du eigentlich, was du als evangelischer Pfarrer predigen willst? Du verkündigst doch hoffentlich nicht, dass wir von Jesus angenommen werden, weil wir in Ordnung sind, sondern dass Jesus sich um uns kümmert, gerade weil vieles bei uns daneben ist. Deine Kritiker wissen doch nicht einmal ein Zehntel von dem, was Gott an dir auszusetzen hat. Brauchst du denn wirklich den Gott, der Sünder gerecht macht? Damals fing es mit der Umbewertung in meinem Kopf an, nicht das ist wichtig, was ich für Jesus tue, sondern vielmehr das, was er für mich und an mir tut. Nicht das ist wichtig, dass ich für Jesus und für seine Sache lebe, sondern dass er für mich lebt. Das ist doch das größte Wunder, dass er mich nicht wegschleudert von sich, wie man Kot von beschmutzten Fingern wegschnipst, sondern dass er sich um mich annimmt, gerade weil ich ihn als Arzt brauche, als Helfer. Bewährend tat sich das in einer dunklen Winternacht 1962 in Ulm. Damals schien mein persönliches Glück unüberbietbar zu sein. Nach den mich bis heute prägenden Eindrücken in lebendigen Kirchengemeinden der USA, nach 3 hochinformativen Jahren im bischöflichen Vorzimmer an der Seite des seelsorgerlichen Landesbischofs Haug, war ich Pfarrer am Ulmer Münster geworden. Eine junge Familie, eine erwartungsvolle Gemeinde, die herrliche Ulmer Kathedrale, eine aktive Mitarbeiterschar. Herz, was begehrst du mehr? In jener nächtlichen Stunde im alten Friedhof unserer Pfarrwohnung benachbart, prägte ich mir, wie sonst auch oft, die sonntägliche Predigt noch einmal ein. Es ging in ihr um das Thema Sündenvergebung. Ich wollte der Gemeinde sagen, dass man Jesus auch bitten darf, Herr, zeige mir meine verborgene Sünde. Sag du mir, wie du über mich denkst. Als ich beim Memorieren an dieser Stelle war, da traf mich der Anruf des unsichtbaren Jesus, auch wenn es nur wie ein kurzer Gedankenblitz war. Wie ist es denn mit dir selbst? Solltest du nicht zuerst selbst dies Gebet sprechen? Aber sicher, so betete ich in das nächtliche Dunkel hinein, Herr, sag mir, worüber du bei mir traurig bist. Und da war's, wie wenn ein Damm brechen würde, der bisher ein Becken mit giftigem Schlamm abgedichtet hat, was da herauskam, an gar nicht bewussten Gemeinheiten, Unterlassungen, Gehässigkeiten, Lügen, Unredlichkeiten. Ich sah Menschen vor mir, die ich, angefangen von meinen Klassenkameraden im Gymnasium, vom Glauben an Jesus abgehalten hatte. Und sogar das, dass ich durch meine Nachlässigkeit Mitschuld daran war, dass ein Mensch im Abgrund tiefen Alleinsein sich das Leben genommen hatte. Ich konnte immer nur wieder sagen, Herr Jesus, lass doch auch dafür dein Sterben am Kreuz gut sein. Bis ins Körperliche hinein habe ich dann erfahren, wie befreiend und entlastend die Vergebung des Jesus ist. Noch viel befreiender, als wenn man nach einer beschwerlichen Bergwanderung schließlich den schweren Rucksack ablegt. Jesus schafft Klarheit, er wirkt Ehrlichkeit, er macht uns demütig, er lässt uns erschrocken werden über uns selbst, damit er uns durch seine Vergebung erhöhen kann. Noch jahrelang musste Jesus einen Weg mit mir gehen, bis ich endlich begriff, wenn Jesus vergibt, dann muss das ganz konkrete Folgen haben, auch für mein Vergeben können. Jesus möchte mich doch auch freimachen von bitteren Gedanken an das, was andere mir angetan haben. Ich muss doch sogar solche Menschen, die mir feindlich begegneten, im Gebet vor Gott bringen können mit der Bitte, Herr, segne sie, segne sie. Vor allem aber, ich muss sogar Menschen anbetteln, denen ich wehgetan hatte, dass sie mir vergeben. Es war schlimm, dass einige von den Menschen schon verstorben waren, die ich eigentlich so hätte um Bereinigung bitten sollen. Es gehört zum Wirken von Jesus, dass er uns immer neue Bereiche und Felder unseres Lebens entdecken lässt, die wir ihn bisher noch nie haben ordnen lassen. Zu leicht schotten wir so viele von ihnen gegen Jesus ab.
Seit Mitte der 70er Jahre gibt es den Gemeindetag unter dem Wort, damals eine bewusst bibeltreue Alternative zum Deutschen Evangelischen Kirchentag. Von Anfang an gehörte Rolf Schäffbuch zu den Mitverantwortlichen des Gemeindetages. Was hinter den Kulissen einer solchen Großveranstaltung passieren kann, daraus macht Rolf Schäffbuch keinen Hehl.
Der Stuttgarter Gemeindetag unter dem Wort 1982 schien wohl vorbereitet. Auch damals war ich einer der Mitverantwortlichen. Mein Bruder riet mir, du musst jetzt einfach ein paar Tage in die Stille. Herrlich, die Pause in jenen Frühsommertagen. Im sonnenüberstrahlten Schondorfer Dekanatsgarten las ich viel in Büchern geistlicher Väter, aber vor allem auch in der Bibel. Und darüber sprang mich die Frage an, wer bist du denn, dass du die Gemeinde Jesu anpredigen willst? Dein Glaube, deine Verbundenheit mit Jesus, die sind doch routinehaft erstarrt. Du ersetzt deine Beziehung zu Jesus durch christliche Gschaftluberei. Im Erschrecken über diese Diagnose war es zuerst ein Wort des großen englischen Evangelisten Charles Haddon Spurgeon, mit dem ich mich trösten wollte. Es hieß: Auch wenn dein Glaube so dünn ist wie ein Telefondraht, dann soll dich jeder Telefondraht, den du siehst, trösten. Selbst durch dies dünne Kabel kann eine vollgültige Verbindung hergestellt werden. Aber auch dieser Trost wurde mir zerpflückt. Stimmt denn der Vergleich mit dem Kabel? In meinem Glauben ist doch keine Kontinuität, da sind doch höchstens hier und dort ein paar mehr zufällige Tröpfchen von Glaubenskupfer, aber ist doch keine echte Verbindung da. Die Wende brachte ein Wort aus dem Paulusbrief an die Römer. Es war mir, als wäre dies Wort für mich persönlich geschrieben worden. Gott macht Gottlose gerecht. Also auch solche Gottlose, bei denen das Lauschen auf Gottes Wort warten muss, weil jedes noch so nebensächliche Formular, jede Zeitschrift wichtiger zu sein scheint, weil jeder Telefonanruf vorrangiger ist als das Sprechen mit Jesus. Solche Gottlose macht Gott gerecht, die ihn behandeln wie eine Wüste, die man besser umgeht. Gott macht auch mich Gottlosen gerecht. Zum Wirken von Jesus gehörte es, dass er mir über dem allem die biblischen Gestalten immer vertrauter machte. In der Bibel werden ja keine merkwürdigen Gedankengänge gehäkelt, sondern da wird von Menschen aus Fleisch und Blut berichtet. Etwa von dem Petrus der Begriff, ich passe doch gar nicht zu Jesus. Aber Jesus sagte zu ihm, ich will etwas aus dir machen. 3 Jahre brauchte er danach noch, bis es ihm aufging, dass er gar nicht fähig war, in göttlichen Bahnen zu denken, sondern in rein menschlichen Koordinatensystemen. 3 Jahre waren bei Petrus nötig, bis er sich sagen ließ, dass der Teufel ihn haben will, gerade weil er Weizen und nicht Spreu war. Petrus und Thomas samt Levi und Paulus erzählen der Bibel nicht davon, dass sie besonders tüchtige, für Jesus besonders prädestinierte gewesen seien, sondern die biblischen Berichte lassen uns davon wissen, was Jesus aus schwachen, aus versuchlichen, aus immer wieder missverstehenden Menschen gemacht hat. Der schwäbische Liederdichter Hiller hat einmal gesagt, es sei Gottes Macht gewesen, die ihn bekehrt habe. Gottes Macht, die mich bekehrte. Sie habe Glauben in ihm geschaffen. Ich bin auf diese bekehrende Macht Gottes bis heute angewiesen. Nur Jesus selbst kann dafür sorgen, dass ich im Glauben bleibe und im Glauben an neue Wendemarken geführt werde. Ich kann meinen Glauben nicht gründen auf mein Wollen, auf meine Entschlüsse, auf meine Erfahrungen, auf frühere Wendepunkte. Nur Jesus, der Stärkere, mir scheint dies sein großartigster Würdetitel zu sein, Jesus, der Stärkere, kann dafür sorgen, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Nur Jesus kann mich bewahren in Situationen, da ich für mich selbst nicht die Hand ins Feuer legen kann. Im Sommer 1992 war ich mit letzter Kraft aus dem Mietwagen in das kalifornische Hospital gewankt. Schon beim Flug hinüber in die USA hatten mich erste Fieberschauer einer Blutvergiftung durchgeschüttelt. Aber nun lag ich körperlich und seelisch am Ende, im ungewohnten Krankenhausbett. Der behandelnde Arzt sprach davon, dass man vermutlich umgehend mein Bein abnehmen müsse. Dabei hatte ich mich doch so auf eine evangelistische Arbeitstagung mit Freunden aus der ganzen Welt gefreut. Nicht nur den Schmerzen und der Angst war ich ausgeliefert. Was mich plagte, war die Furcht, hat Gott mich fallen gelassen? Habe ich es denn nicht verdient, dass Gott mich lahmlegt? Habe ich Gott nicht behandelt, wie ich keinen Schraubenzieher behandeln würde? Denn wenn ich den gebraucht hatte, dann hatte ich ihn sorgsam wieder zurückgelegt in den Werkzeugkasten. Wie oft aber habe ich Gott benützt und ihn nachher wieder fallen gelassen, wie ich es mit keinem Werkzeug tun würde? All das schoss mir durch den Kopf und durch mein Herz. Und dann kam durch die Tür der Intensivstation ein katholischer Geistlicher, an seiner Kleidung war als solcher erkennbar. Er stellte sich vor, legte mir seine Hand auf die Stirn. Er fragte nicht nach meinem Ergehen, sondern sprach nur langsam: Our Father in Heaven, hallowed be thy name, unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe, vergib uns unsere Schuld, erlöse vom Bösen. Bis heute kann ich es nicht recht mit Worten beschreiben, was bei diesem Gebet geschah. Ich war aus dem Abgrund der Furcht herausgerissen und auf festen Grund gestellt worden. Mehr noch, ich wusste mich von diesem Gebet an eingehüllt in die tröstliche Nähe Gottes. Gerade weil er ein Gott ist, der Schuld vergeben will und vergeben kann, gerade weil er uns erlösen kann vom Teufel. Diesem Bösen hätte ich rechtmäßig gehören müssen, der mir vorgegaukelt hatte, zwischen Gott und mir sei doch alles okay. Es gibt in meinem Leben viel, vor dem ich panisch Angst habe. Ich habe Angst, einmal so senil zu werden wie mein Geliebter und einst so geistreicher Großvater. Ich habe Angst um die Zukunft der Volkskirche. Ich habe Angst um die Zukunft der heranwachsenden Generation. Was für eine vergiftete Welt, welch eine tief verschuldete Nation hinterlassen wir ihr. Aber noch größer ist meine Angst, der Teufel könnte los sein, nicht nur in den Krisenherden der Weltpolitik, sondern auch in meiner Wohnung, in meinem Herzen. Aber meine größte Angst ist, dass Jesus über mir und über der Christenheit in Deutschland sagen könnte, was er einst weinend über seinem geliebten Jerusalem sagen musste: Ich habe euch versammeln wollen, wie eine Glucke ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist keine primitive Heidenangst. Das muss die heilige Furcht derer sein, die wissen, wie ernst es Jesus mit seiner Einladung ist. Ich bin gespannt darauf, welche Wendepunkte Jesus in meinem Leben noch erst schaffen wird. Schon bei meiner Examenspredigt in Tübingen wurde mir 1955 das Pauluswort wichtig: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Bei einem Heilsarmeefest in Ulm sollte ich als Vertreter der Kirche dabei sein. Als Redner war der australisch-schweizerische Generaloberst Cajolin angekündigt. Es wurde dann eine sehr merkwürdige Festversammlung. 6 Posaunenbläser waren da, 3 Offiziere, 2 Frauen, 2 Nichtsesshafte und ich. Liebevoll legte Bruder Cajolin das Wort aus: Der Gott des Friedens heilige dich durch und durch. Bis heute habe ich's im Ohr, dies etwas mit fremdem Dialekt gesprochene: durch und durch. Lieber Bruder, durch und durch. Und dabei schaute Oberst Cajolin gar nicht die Obdachlosen an, sondern mich. Jesus lebt, er ist am Arbeiten, auch bei mir. Einmal wird er alles neu machen. Aber schon jetzt ist er dabei, bei seinen Leuten mit diesem Neuschaffen anzufangen. Ich habe es erlebt. Es gibt keinen, der dies nicht auch erfahren kann.
In diesem Lesezeichen las Rolf Schäffbuch einige Passagen aus seinem Buch »Das habe ich mit Gott erlebt«. Erschienen ist es im Hensler Verlag und kostet 5,50 Euro. Zwei weitere Kapitel aus diesem Buch bringen wir morgen um die gleiche Zeit. Herzliche Einladung, auch dann wieder das Lesezeichen einzuschalten. Adieu, Ihr Kai-Uwe Wojcak.
Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie.
Rolf Schäffbuch ist ein schwäbisches Urgestein, zugleich aber ein Mann von Welt, pietistisch geprägt und mit einem großen Herzen für die weltweite Christenheit. Zum dritten Mal liest er im Lesezeichen Ausschnitte aus seinem Buch »Das habe ich mit Gott erlebt«. Herzlich willkommen dazu. Geboren 1931 hat Rolf Schäffbuch im Laufe seines Lebens viele Ämter inne gehabt. Als persönlicher Referent des württembergischen Bischofs ist er tätig gewesen, dann als Gemeindepfarrer. Es folgte die Berufung zum Dekan und schließlich zum Prälaten. Nicht vergessen sollte man sein ehrenamtliches Engagement, unter anderem für das Lausanner Komitee für Weltevangelisation. Aber von all dem wird in dieser Sendung höchstens am Rande die Rede sein. Jesus und ich, wir passen zusammen wie zwei Lego-Bausteine, meint Rolf Schäffbuch. Denn zwei Lego-Steine passen zusammen, wenn die Erhebungen des einen Bausteins mit den Hohlräumen des anderen Klötzchens zusammengefügt werden. So passt die Wahrheit Jesu zu meinen Begrenztheiten und Dummheiten. Und die Gerechtigkeit Jesu füllt alles aus, was ich Gott und den Menschen schuldig bleibe. So Rolf Schäffbuch im Vorwort zu seinem Buch »Das habe ich mit Gott erlebt«. Im Folgenden erzählt er von Erlebnissen, bei denen er von Gottes Anwesenheit und Nähe regelrecht überrascht wurde.
Bischof Festo Chivengere In Afrika sagt man Kiwengere, war Festredner beim Stuttgarter Gemeindetag 1975. Er kam direkt aus dem krisengeschüttelten Uganda. Ich holte ihn am Frankfurter Flughafen ab. Trotz des zurückliegenden Nachtfluges wirkte er überhaupt nicht müde. Die Eindrücke sprudelten nur so aus ihm heraus. Es war so spannend, dass ich erst kurz vor Würzburg merkte, ich habe ja die Autobahn nach Stuttgart verpasst. Unter anderem erzählte er die Gemeindeglieder meiner anglikanischen Diözese im Hochland von Kigezi, sind aus ihren Dörfern geflüchtet, aus Angst vor den marodierenden Soldaten. Sie leben im Busch, mitten in der Kälte der Regenzeit im Hochland. Ich wollte sie besuchen. Mit dem Land Rover fuhr ich die schmalen Buschpfade entlang. Mit dem Handlautsprecher rief ich hinein in den Busch: Ich bin der Festo, euer Bischof, kommt! Da sind sie einzeln und in Grüppchen aus dem Dickicht hervorgekommen. Sie haben gezittert vor Kälte, Nässe und Hunger. Aber ihre Augen haben gestrahlt. Because the Lord is so close, weil der Herr so nahe ist. Bischof Festo Kiwengere galt weltweit als der Repräsentant der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Typisch für diesen geistlichen Aufbruch in Uganda, Kenia, Tansania, Ruanda und Burundi ist das sich vergeben lassen und das einander vergeben können. Aber auch dies: keiner darf in der Gemeindeversammlung reden, der nicht zuerst davon berichten kann, wie er in den zurückliegenden Tagen die Nähe des Jesus erlebt hat. Das ist sozusagen das Beglaubigungsschreiben, wenn anschaulich davon berichtet werden kann, wie Gott ein Bibelwort mahnend oder tröstend zugeteilt hatte, welche Bewahrung Jesus geschenkt hat, wie Jesus das Gewissen geweckt, welche Spannung Jesus überwunden hatte. Und danach steht die ganze Gemeinde auf und stimmt mit den Händen winkend das Tukutendere sei Jesu an: Ehre und Preis sei dem Lamm Jesus. In diesem Sinn soll auch all das, was ich hier berichte, verstanden werden. Als Theologiestudent musste ich mich 1950 einer kleinen Operation unterziehen. Ich hatte nicht gewusst, dass es zur Öffnung eines Abszesses einer Vollnarkose bedarf. Und die war damals umständlicher als heute. Man bekam noch hellwach mit, wie die Stimmen des Operateurs und der Schwestern von immer weiter wegzukommen schienen, und dann versank man selbst wie in Nebelschwaden. Beten konnte ich nicht mehr. In meinem Kopf war nur noch der Ruf: Jesus! Als ich nach 2 Stunden geweckt wurde, geschah das ziemlich unsanft. Aber unvergesslich bleibt mir, dass ich ins Bewusstsein auftauchte in einem Gefühl unaussprechlicher, unbeschreibbarer Jesusnähe. Es ist mein Wunsch, dass ich einmal so sterben kann, geborgen in Jesusnähe. Denn er will ja ganz besonders denen nahe sein, die zerbrochenen Herzen sind. Im Spätsommer 1956 schipperte ich zusammen mit 3 deutschen Vikaren auf der Italia aus den USA der Heimat zu. In Amerika hat es uns alle beeindruckt, wie normal, wie selbstverständlich dort Christen ihren Glauben bezeugen. Darum beschlossen wir Vikare noch vor dem Ablegen in Manhattan, jeden Tag auf dem großen Schiff Andachten anzubieten. Schließlich hatten wir den etwas zurückhaltenden Touristenoffizier herumgekriegt. Er hatte uns gesagt: Meine Herren, wir sind doch Protestanten, wir brauchen doch nicht täglich eine Messe. Aber dann stellte er uns nach dem 2. Frühstück den Rauchsalon 1. Klasse für solche Andachten zur Verfügung. Aber wir hatten eben auch in den USA gelernt, dass wir Theologen den Laien viel mehr zutrauen sollten. Sie nur Schriftlesung halten zu lassen, ist deklassierend. So schwärmten wir aus, um auf dem Schiff unter den etwa 600 Passagieren nach Christen zu suchen. Abgemacht hatten wir, uns nach 30 Minuten wieder zu treffen, aber schon nach 20 Minuten war es so etwas wie ein kleiner Gemeindetag, dort in einer Ecke des Lesesaales, eine Biologiestudentin aus Bremen, ein Lehrer und Prädikant aus Bayern, eine Hausfrau aus dem Hessischen, ein christlicher Pfadfinder aus Berlin und viele andere. Wie hatten wir sie eigentlich entdeckt? Nicht gebückt über ein Neues Testament, nicht identifizierbar an etwas antiquierter Kleidung oder an einem bigotten Gesichtsausdruck. Oh nein! Bis heute kann ich es nicht erklären, woran wir eigentlich gemerkt hatten, dass dieser oder jene ein Christ sein könnten. Aber es ist einfach so, dass Christen einander auffallen. Eigentlich kann man sie gar nicht übersehen. Man soll sie auch nicht übersehen können. In der dürren Jahreszeit fallen Bäume auf, die in vollem Saft stehen. So fallen auch Menschen auf, die gespeist sind vom lebendigen Wasser, das Jesus gibt. Die Nähe des Jesus ist ein Adel, den er uns gewährt. Ist darum eine verkehrte Welt, zu meinen, wir könnten die doch etwas verachtete Sache des Jesus durch unser Auftreten, durch unser Wirken etwas aufwerten. Ich habe es in den USA mitbekommen, wie eine strategisch gut geplante, mit Tonnen besten Verteilmaterials vorbereitete Evangelisation letztlich ein großer Fehlschlag wurde. Sie stand unter dem Motto: Let's see what we Lutherans can do. Lasst uns zeigen, was wir Lutheraner auf die Beine stellen können. Darum bin ich froh, dass unsere Pro-Christ-Evangelisationen seit 1993 schon mit ihrem Pro-Christ-Namen deutlich machen, es geht uns um weit mehr als eben um Kirche oder um christliche Sympathiewerbung. Nicht uns, sondern dem Namen des Christus Jesus gebührt Aufmerksamkeit. Christus in uns, das sei die Hoffnung der Herrlichkeit, so hat es Paulus gesagt. Wie sich das auswirken kann, erlebte ich in einem Schwarzwaldstädtchen. Ich schlenderte mitten unter den flanierenden Kurgästen. Plötzlich sprach mich jemand von hinten an: Sie sind doch Christ, da nehmen Sie diesen Brief. Und schon war der Überbringer wieder weg. In dem Brief war eine große Belastung geschildert, eine unheilvolle Verstrickung. Und aus dem kurzen Vorfall entwickelte sich eine lange Seelsorgebeziehung. Dabei fragte ich einmal, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, mich als einen Christen anzusprechen? Sie kannten mich doch gar nicht. Ich hatte auch keinen schwarzen Anzug an. Mit großen Augen sah mich mein Gegenüber erstaunt an. Das sieht man doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung an, so war die Antwort. Ob er an dem Tag den Namen angerufen hat. Gemeint war der Name Jesus. Damals konnte dieser gejagte Mensch diesen Namen noch gar nicht aussprechen. Aber mir wurde bewusst, wer den Namen Jesus anruft, der ist hineingenommen in mehr Gottesnähe, als er selbst ahnt und spürt. Hat er's Ihnen gesagt? So fragte mich unser Schorndorfer Altmesner, damals als er mir die Haustür seiner Witwerwohnung öffnete. Aber bevor ich zurückfragen konnte, wer mir denn etwas gesagt haben sollte, sagte der Mesner, der früher als Remstal nur mir als Sportler bekannt gewesen war: Heut Morgen hat mir die Ärztin gesagt, dass ich Krebs han. Ich muss gleich ins Krankenhaus. Das Operieren wird ja kein Wert mehr haben. Aber ich muss korchen. Aber ich hätte noch gern's Abendmahl. Dann habe ich einfach am Herr Jesus gesagt: Schick mir doch das Chefbuch. Jetzt wusste ich, warum ich an jenem Morgen gar nicht anders gekonnt hatte, als im Gegensatz zu all meinen anderen Plänen bei dem lieben Gemeinschaftsbruder hereinzusehen. Wir haben dann in der Küche, als der Krankenwagen schon vor der Haustür vorfuhr, ein unvergessliches Mahl in der Gegenwart des Herrn Jesus gefeiert. Mir sind dabei die Tränen gekommen. Aber der Schwerkranke sagte: Nicht heule, bei mir soll jetzt gelten, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. In Schorndorf haben wir auch von der Kirchengemeinde aus 2 Jahre lang ein schwerkrankes Gemeindeglied seelsorgerlich begleitet. Wie lebte die Kriegerwitwe auf, die so viel Schweres durchgemacht hatte, als sie in einer christlichen Lebensgemeinschaft Bergung fand? Aber dann schlug die Krankheit noch einmal zu. Der morsche Oberschenkelknochen brach. Vor dem letzten Versuch einer Operation sagte die Sterbende: Ich habe es Ihnen ja schon manchmal gesagt, wie ich gerade vor diesem Augenblick Angst hatte, wenn es offenkundig zu Ende geht. Bisher habe ich es immer als etwas überspannt angesehen, wenn Christen davon sprachen, dass Jesus sie auch in schweren Situationen tragen kann. Aber jetzt erlebe ich's. Ich finde gar keine anderen Worte dafür. Er trägt mich in jedem Augenblick. Es ist, wie wenn alle Bibelworte, die ich je gehört habe, alle Gesangbuchverse, die mir gar nicht mehr bewusst waren, zusammenklingen und mich wie in einen schützenden Mantel hineinnehmen würden. Auch wenn ich allein in meinem kahlen Krankenzimmer bin, spüre ich es fast greifbar. Jesus ist da.
Hören Sie nun einen letzten Abschnitt aus dem Buch »Das habe ich mit Gott erlebt« von Rolf Schäffbuch. Es liest der Autor selbst.
»Lass dein Allgegenwart mich wie die Luft umgeben«, das war der Gebetsvers, der daheim bei der allmorgendlichen Andacht von einem meiner Brüder gesagt und gebetet wurde. Viel konnte ich mir darunter nicht vorstellen, aber bei der Weltkirchenkonferenz 1975 in Nairobi bekam ich dazu Anschauungsunterricht. Wenn ich als Delegierter von meinem in die deutsche Delegation eingezwängten Notsitz aus mit den Augen nach Brüdern oder Freunden mitten im Gewühl der Tausende suchte, dann musste ich nicht lange fahnden. Es ist nun einmal etwas Besonderes um Menschen, die in der Nähe des Jesus leben. Es ist zwar keine sichtbare Aura, aber es ist wie ein Wiedererkennen derer, die in Jesus zusammengehören. 1980, vor dem Abflug nach Thailand zur Tagung des Lausanne-Komitees, rief ich noch Angehörige an, zuletzt meine damals schon schwer herzkranke Mutter. Als ich 12 Tage später wieder zurückkam, war sie in der Nacht zuvor gestorben. Umso wertvoller wurde mir der Kalenderzettel, den sie mir zur Reise als Gruß geschickt hatte. Auf ihm wurde vom mährischen Zimmermann Christian David berichtet, der die Flüchtlingskolonie Herrnhut gegründet hatte, Danach war er als einsamer Evangelist unterwegs in aller Welt, von Livland bis nach Grönland und Nordamerika. Auf dem Neukirchner Kalenderzettel wurde der Vers zitiert: Muss ich die Welt durchgehen, wenn du mit deinen Nähen mir nur stets tröstlich bist. So will ich dich bekennen und stets den Namen nennen, der mir der liebste Name ist. Jesus will uns nahe sein, auf Rufnähe und auf Hörweite, wo auch immer wir sind. Jesus kann sogar im Fernsehstudio nahe sein. Auf das Glatteis hatte ich mich 1985 begeben. Ich hatte zugesagt, bei einem Podiumsgespräch im Nachtcafé mitzuwirken. Aber nach den ersten Runden schon kam ich mir vor wie der Buhmann vom Dienst. Meine Wortmeldungen wurden geflissentlich übersehen. Da betete ich in der Stille: Herr Jesus, gib mir doch nur noch einmal eine Chance. Ich möchte nichts als ein Wort von dir weitergeben. Und schon sagte der Moderator lächelnd: Wir müssen zum Ende kommen. Vielleicht haben Sie, Herr Schäffbuch, ein passendes Psalmwort. Zuerst schoss mir durch den Kopf, aus menschlicher Emotion geboren, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber dann war da das andere Wort als Antwort auf das Gebet zu Jesus. Es war das Wort: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns auch in der Christenheit von heute getroffen haben. 1992 tagte in Budapest eine Versammlung christlicher Leiter aus aller Welt. Die Lausanner Bewegung für Weltevangelisation hatte dazu eingeladen. Zum ersten Mal konnten die Osteuropäer mit dabei sein. Sie berichteten davon, was der lebendige Christus trotz aller Bedrückung seiner Leute in all den Jahrzehnten gewirkt hatte. Darüber wurde mir das Herz schwer. Ich dachte an die Armseligkeit so mancher deutscher Kirchengemeinden, auch an die Schwierigkeiten unserer Volkskirche. Mir fiel das fast sarkastische Wort ein: Die Kirche in Deutschland macht Harakiri. Das ist ja die japanische Form des Freitodes, in dem der Bauch aufgeschlitzt wird. Die Kirche in Deutschland macht Harakiri, aber es tut ihr nicht weh, weil sie schon längst keinen Leib mehr hat. Die Sorge um meine Kirche drückte mich fast in den Boden hinein. Offenbar sah man mir's an, denn es legte sich tröstlich ein Arm um meine Schulter. Es war der indische Veterinärarzt Dr. Sam Kamalesan, Vizepräsident des weltweiten Hilfswerks World Vision. Er sagte nur tröstlich: Ralph, Jesus is alive. I know it. And you also can get to know it. Ralph, Jesus lebt. Ich weiß es. Und du kannst es auch erfahren. Das war mehr als ein menschlicher Trost. Jesus selbst holte mich aus Abgründen der Verzweiflung heraus, und er benützte Sam dazu. Jesus kann natürlich ein Wunder tun. Ein Wunder habe ich erlebt damals in Urach im Jahr 1971. Ich kam von einer Jugendwerksbibelstunde, und da drängte mich in einer gefährlichen Kurve ein anderes Auto von der Straße ab. Ich trat voll auf die Bremsen, aber auf dem Schnee matsch griffen die Spikes meiner Reifen nicht. Mein Wagen schliff über die Straße hinaus, eine Böschung hinauf, stieg wie eine Boeing, durchbrach einen Lattenzaun, raste zwischen zwei Pappeln durch und senkte sich dann in den dunklen Abgrund. In mir schrie es nur noch: Jesus! Aber da war das Auto schon ins Wasser eingetaucht. An der einzigen Stelle, wo die harmlose Erms zu einem Stausee aufgefangen ist, als ich schließlich die Wagentür aufbekommen hatte und aus dem eiskalten Wasser stieg, kam ein nächtlicher Passant angerannt. Er hatte das ganze Unglück gesehen. Er rief: Sie müssen ja 7 Schutzengel haben. Die Freunde der Münzinger Jugendbibelstunde wussten es noch besser. Weil ich eigentlich als einzigen Schaden bei dem Unfall meine Bibel zu beklagen hatte, schenkten sie mir eine neue Bibel. Auf die erste Innenseite schrieben sie die Losung jenes Tages Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Ich habe erlebt, wie wunderbar Jesus Menschen helfen kann, wenn man mit ihnen seinen Namen anruft, wenn man ihnen in seinem Namen die Hand auflegt. Aber ich habe auch erlebt, dass wunderbar Genesene gleich nach der Heilung die Verbindung mit Jesus jäh abbrechen ließen. Gut, sie waren genesen von der Krankheit, aber waren sie gesund? Ich habe es erlebt, wie Jesus zerrüttete Ehen heilen kann, wie er Suchtkranke freimachen kann. Aber ich habe auch darunter gelitten, dass Jesus nicht eine einzige schwierige Erbschafts- und Geldgeschichte, die sogar die Familien treuester Kirchenglieder gespalten hat, zu heilen vermochte. Lag es an meinem Kleinglauben, dass Jesus nicht auch diese Tat tun konnte? Oder lag es daran, dass Geldgier wirklich, so meint es ja die Bibel, eine schlimmere Form von Götzendienst ist als alle sexuelle Verirrung? Wir sollten eben nicht nur an Sensationelles denken, wenn wir Jesus Wunder erwarten. Es ist das unvergleichliche Wunder, dass Jesus fehlbare Menschen in seine Nähe ruft. Es muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Kurt Heimbucher, damals noch Nürnberger Gemeindepfarrer und Seelsorger des 1. FC Nürnberg, saß unter der Ulmer Münsterkanzel. Ich versuchte als Prediger mein Bestes zu geben. Nach dem Gottesdienst aber fragte mich beim Nachhauseschlendern Kurt Heimbucher, und ich nahm dummerweise an, er meine die Frage anerkennend: Predigst du eigentlich immer so? Ich hatte versucht, die Schönheit eines gehorsamen Christenlebens herauszustellen, darum antwortete ich: Mindestens versuche ich es. Da stellte sich Kurt Heimbucher mir in den Weg und tippte mit seinem Zeigefinger auf seinen Brustkorb und sagte ernst: Es ist Jesu bewahrende Wundermacht, dass ich nicht ins Zuchthaus gekommen bin. Es ist das grundlegende Wunder eines Lebens mit Christus, dass er sich als der Stärkere erweist über alles, was mich wie mit tausend Stricken in das Verderben ziehen will. Bischof Cresford Chitemo von Morogoro in Tansania ist heute Vorsitzender der allafrikanischen Evangelisationsbewegung. Als wir ihn 1985 als anglikanischen Bischof in seiner Diözese besuchten und nach Zeichen und Wundern fragten, deutete er auf seinen jungen Assistenten: Dieser junge Pfarrer hat die Gabe des Heilungsgebetes. Ja, und Sie als Bischof nicht? Oh nein, sagte er fröhlich lachend. Es muss nicht jeder alle Gaben haben. Wir berichteten ihm dann von der erregten Diskussion in Deutschland, dass erst Zeichen und Wunder als Beweis angesehen werden können, dass der unsichtbar gegenwärtige Jesus in seinem Geist anwesend ist. Früher habe es auch bei uns, etwa bei Johann Christoph Blumhardt, Heilungswunder gegeben. Da sagte der Bischof nachdenklich: But you have doctors? Ihr habt doch Ärzte. Er verstand Heilungswunder dort als Gnadengabe, wo Menschen, wie etwa im Innern von Afrika, kein Geld für Medikamente und auch keinen Arzt in der erreichbaren Nähe haben. Jesus wolle durch solche Wunder den Menschen helfen. Er brauche die Wunder nicht, um seine Sache attraktiv zu machen. Aber dann haben wir doch gerade mit Bischof Chitemo ein Wunder erlebt. Wir waren durch die engen Buschpfade seiner Region gefahren. Unterwegs sangen wir schallend all die weltweit bekannten Erweckungslieder: Komm zum Heiland, komm noch heut, Gott ist die Liebe. Plötzlich mussten wir stoppen. Vor uns war der enge Pfad versperrt durch einen anderen Land Rover. Aus seinem Motorblock sprudelte das Benzin. Der Bischof holte schnell wie ein Pfeil, eigentlich hätten wir ihm das bei seiner Leibesfülle gar nicht zugetraut, aus seinem Reisegepäck seinen Waschbeutel. Mit einem Klumpen Seife versuchte er, das Leck abzudichten, vergeblich. Die Besatzung des beschädigten Rovers war verzweifelt. Sie mussten in Dar es Salaam das Flugzeug erreichen. Da faltete der Bischof die Hände, blickte auf zum Himmel und betete: Jesus, Jesus, du siehst unsere Verlegenheit. Für dich ist es eine Gelegenheit. Hilf uns. Amen. Und dann schickte er uns los. Wir sollten versuchen, auf dem durchmahlenen, staubigen Lehmweg den schmalen, feinen Splintstift zu finden, der sich aus dem Motor gelöst hatte. Eigentlich war es ein unsinniges Unterfangen. Aber schon nach kurzer Zeit beugte sich Ernst, fuhr tief in den Staub und rief: »Ich hab ihn!« Es war ein Jubelruf. Der Bischof aber faltete wieder die Hände und sagte nur: »Jesus, you are great. Jesus, du bist großartig, du bist einmalig. Preis, danke.«
Dreimal hintereinander brachten wir im Lesezeichen Ausschnitte aus einem Buch von Rolf Schäffbuch mit dem Titel »Das habe ich mit Gott erlebt«. Die Texte wurden von dem Autor selbst gelesen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Interesse an dem Buch haben, es ist im Hensler Verlag erschienen, kostet 5,50 Euro und kann bei jeder Buchhandlung bestellt werden. Das nächste Lesezeichen gibt's morgen um die gleiche Zeit. Gottes Segen wünscht Ihnen Kai-Uwe Wojcak.